der Wirtschaftsförderung Oberberg.
Ob in der Pflege, im Handwerk, im Metallbau oder auch in der Informationstechnik. In all diesen Branchen suchen Arbeitgeber nach Fachkräften. Fast jedes zweite Unternehmen ist inzwischen davon betroffen, längerfristig offene Stellen nicht mehr besetzen zu können. Deshalb wagen immer mehr Unternehmen auch den Schritt ins Ausland. Um den Engpass an Fachkräften entgegenzuwirken, kann es sich durchaus lohnen, beruflich qualifizierte Mitarbeiter aus dem EU-Ausland und aus Drittländern zu rekrutieren. Doch der Rekrutierungsprozess scheint vielen Unternehmen als sehr undurchsichtig und schwer umsetzbar. Hürde Nummer eins. Doch auch wenn ein Unternehmen die Rekrutierung erfolgreich gemeistert hat, ist es damit allein noch lange nicht getan. Damit die Einstellung von internationalem Fachpersonal langfristig von Erfolg gekrönt ist, sollten Arbeitgeber verstärkt in die Integrationsarbeit investieren. Das klingt zunächst einfacher, als es im Arbeitsalltag wirklich ist, denn kulturelle Unterschiede, sprachliche Barrieren oder schlichtweg auch Heimweh. Unternehmen, die ausländische Fachkräfte einstellen und an sich binden wollen, sollten auf einige Herausforderungen vorbereitet sein. Hürde Nummer zwei. Uwe Cuget und ich haben uns heute zu diesem Thema zwei Expertinnen eingeladen, die gemeinsam mit uns etwas Licht ins Dunkel bringen werden. Alice Klinkhammer ist Teamleiterin des Arbeitgeberservices der Agentur für Arbeit Bergisch Gladbach und Sarah Pierenkemper ist Referentin am KOFA in Köln. Beide sind Expertinnen zum Thema, wie kann ich als Unternehmen überhaupt ausländische Fachkräfte rekrutieren, wie gehe ich dieses Thema an und im zweiten Schritt natürlich auch, wie kann ich diese rekrutierten Mitarbeiter an mich, an das Unternehmen binden, wie kann ich diese Mitarbeiter aber auch integrieren. Das Besondere an unserem heutigen Podcast ist, dass wir nicht nur hier im Gespräch live zwei Expertinnen zu dem Thema dabei haben, sondern dass wir auch mit zwei Unternehmen aus dem Oberbergischen darüber gesprochen haben und innerhalb des Podcasts immer mal wieder O-Töne für Sie einstreuen werden, um Ihnen auch zeigen zu können, wie kann es denn überhaupt in der Praxis funktionieren. Wir haben gesprochen mit der Firma PWM GmbH und Co. KG aus Bergneustadt und wir haben gesprochen mit der Rhein-Sieg-Klinik aus Nümbrecht. Bevor wir jetzt in unser Gespräch starten und gemeinsam darüber uns austauschen, wie denn dieses Vorhaben des Rekrutierens von ausländischen Fachkräften gelingen kann, hören wir in einen ersten O-Ton der PWM GmbH und Co. KG rein und lassen uns kurz erklären, weshalb denn das Recruiting ausländischer Fachkräfte ein so wertvolles Instrument im Kampf gegen den Fachkräftemangel sein kann.
Mein Name ist Marvin Löcker. Ich bin Assistent der kaufmännischen Leitung bei der Firma PWM GmbH und Co. KG, kümmere mich jetzt seit circa 2 Jahren um das Bewerbermanagement hier. Das heißt, alles, was mit inländischen und ausländischen Bewerbern zu tun hat, kommt quasi bei mir auf den Schreibtisch. Und ja, wir sind ein Mittelständler, Inhaber geführt, der im Tankstellenmarkt unterwegs ist. Das heißt, wir machen Preisanzeigen für die ganzen Tankstellen, das international, also sind Weltmarktführer und hier im Bergischen Lande ansässig. Genau.
Haben Sie denn auch schon den berühmten Fachkräftemangel zu spüren bekommen?
In der Tat, das merken wir vor allen Dingen bei technischen und auch IT-lastigen Stellen immer mehr. Das ist gerade bei uns sehr wichtig, da wir hier vor Ort auch die Entwicklung haben und unsere Produkte selber entwickeln und auch kontinuierlich fortentwickeln. Und gerade das Thema IT wird immer größer, sag ich mal, mit der Digitalisierung und so weiter. Und da merken wir das gerade in diesen Bereichen sehr stark.
Ja, herzlich willkommen in die Runde. Ich freue mich, dass alle da sind. Wir haben gerade schon einen ganz spannenden O-Ton aus dem Unternehmen PWM GmbH und Co. KG gehört. Wir haben hier ganz deutlich rausgehört, warum man denn eigentlich auch als deutsches Unternehmen gezwungen ist, im Ausland nach bestimmten Fachkräften zu suchen. Sarah, du beschäftigst dich mit dem Thema auch sehr intensiv. Warum das denn so wichtig ist, kannst du aus deiner Perspektive vielleicht einfach mal auch erklären, warum Unternehmen sich diesen Wegen öffnen müssen, warum das denn wirklich auch wichtig ist.
Ja, sehr gerne, liebe Nicole. Also der heimische Markt ist leer. Die Auftragsbücher sind voll, aber immer mehr Unternehmen finden einfach keine passenden, qualifizierten Mitarbeiter. Deswegen ist der Blick ins Ausland so entscheidend. Für jede dritte Stelle gibt es aktuell keinen geeigneten, passenden Arbeitslosen. Und in einer aktuellen Umfrage sehen wir, dass 4 von 10 Unternehmen angeben, dass fehlende Fachkräfte ihre wirtschaftliche Aktivität beeinträchtigen. Deshalb ist es eben wichtig, neben anderen Faktoren, also wie zum Beispiel der stärkere Fokus auf Menschen mit Behinderung oder die Beschäftigungsquote von Frauen, einfach auch den Blick ins Ausland zu werfen.
Wie siehst du das? Du bist ja auch viel mit Unternehmen im Gespräch und erläuterst auch so dieses ganze Vorhaben, was man da eigentlich auch berücksichtigen muss, wie man das angehen kann. Würdest du sagen, dass die Unternehmen dann generell in dem Bereich auch schon offen sind oder ist das noch mit viel Überredungskünsten auch verbunden?
Generell lässt sich vielleicht sagen, da wo die Not am größten ist, sind auch die Ansätze am kreativsten. Letztendlich sehen wir, dass es doch schon eine Bereitschaft gibt, den Blick ins Ausland zu werfen, aber oft auch noch Unsicherheit, Unwissen hinsichtlich der Unternehmen da ist, wirklich diesen Schritt tatsächlich zu gehen.
Alice, wie siehst du das bei euch in der Agentur für Arbeit? Ihr seid ja auch mit dem Arbeitgeberservice an den Unternehmen ganz nah dran. Was kriegt ihr da zurückgespiegelt? Ist das bei vielen Unternehmen wirklich schon ein Top-Thema, dass man sagt, okay, wir gehen diesen Weg, wir möchten jetzt aus dem Ausland rekrutieren?
Danke, liebe Nicole, dass du mir die Möglichkeit gibst, hier auch was zuzusagen. Ja, wir merken, dass die Unternehmen sehr unterschiedlich unterwegs sind. Mhm. Da ist die Welt so bunt, wie wir sie an vielen anderen Stellen auch erleben. Es gibt Unternehmen, die bereits viele Erfahrungen in dem Bereich haben. So auch die O-Töne, die du ja auch schon kennst, von Unternehmen, die mit in Gummersbach mit den Kollegen des Arbeitgeberservice in Gummersbach da eng zusammenarbeiten. Genauso erleben wir Arbeitgeber, die noch etwas zurückhaltend bei dem Thema sind und sich das persönlich überhaupt noch nicht vorstellen können. Sarah, so wie du gesagt hast, ich glaube, der Leidensdruck, der in manchen Branchen und vor allen Dingen auch bei manchen Berufen jetzt schon entstanden ist, wird alle dazu bringen, dass sie sich mit dem Thema intensiv auseinandersetzen müssen.
Da würde ich gerne mal direkt einhaken. Gibt es denn bestimmte Berufe, die besonders gut geeignet sind, um an ausländische Fachkräfte zu denken? Sagen wir mal, der Klassiker wäre vielleicht Pflegeberufe im Gegensatz zu technischen Berufen oder kann man das gar nicht so differenzieren?
Ich würde es nicht mehr differenzieren wollen. Man kann ganz klar sagen, der Pflegebereich, der liegt immer oben, wenn man an das Thema Fachkräfte aus dem Ausland denkt. Da haben wir die meisten Erfahrungen mit. In dem Bereich, es gibt keine Klinik mehr in unseren Bezirken hier, die nicht das Thema Fachkräfte aus dem Ausland schon mal für sich bewegt haben, den Triple Win nicht sagt. Aber in anderen Bereichen ist es genauso wichtig und gut und ich glaube, es liegt nicht am Beruf, ob es gut gelingt, eine Fachkraft aus dem Ausland hier in Deutschland zu beschäftigen, nicht nur anzuwerben, sondern auch dauerhaft zu halten.
Ja, also das kann ich nur bestätigen. Ich glaube, wir haben mittlerweile Engpässe in sehr, sehr vielen Berufen und natürlich kann man so ein bisschen sehen, also da wiederhole ich mich gerne, da wo die Not am größten ist, wird natürlich auch am ehesten der Blick ins Ausland gerichtet. Im Pflegebereich haben wir natürlich auch schon seit Jahren diese enormen Engpässe und sicherlich auch schon viel Erfahrung gesammelt, was die Auslandsrekrutierung angeht. Ja, aber wir sehen auch, dass die Engpässe im Handwerk zunehmen und auch hier es eben wichtig ist, auch doch mal den Blick ins Ausland zu werfen.
Wir haben es gerade angesprochen, Pflegenotstand, das ist ja nicht erst ein Thema seit der Corona-Pandemie, sondern auch vorher schon immer ein Dauerbrenner-Thema. Von daher sind wir sehr froh, dass wir den Dr. Kleiber von der Rhein-Sieg-Klinik aus Nümbrecht auch für einen unserer O-Töne gewinnen konnten. Wir werden da gleich mal reinhören und auch nachhören, warum er dann dieses Thema Auslandsrecruiting schon seit, ich glaube, 4 Jahren inzwischen selber betreibt und wie da die Erfolge sind. Da gibt es auch Spannendes zu berichten.
Ich freue mich zum einen über die Einladung. Ich denke, das sind Themen aus Erfahrungen, von denen alle profitieren können, die wir gemacht haben. Wir als Klinik betreiben eine Reha-Klinik mit 300 Betten, orthopädisch, neurologisch. Und der Pflegenotstand ist das Thema, was uns rumtreibt. Das ist in der Politik und in der Öffentlichkeit breit bekannt, nicht erst seit Corona, sondern das war vorher da, sodass wir uns auch vor 3-4 Jahren aufgemacht haben und versucht haben, Fachkräfte aus dem Ausland zu rekrutieren. mit mehr oder weniger Erfolg.
In welche Länder haben Sie da so Ihre Fühler ausgestreckt?
Das erste Projekt war mit einem Personalrekruter, der aus China Fachkräfte vermitteln wollte und sollte. Das heißt, wir haben 10 chinesische Fachkräfte, also Pflegefachkräfte, rekrutiert und auch bekommen. Das heißt, die sind eingereist, die waren dann auch fast alle ein Jahr hier. Und mittlerweile ist keiner mehr von denen da. Es waren nur weibliche Pflegekräfte, aber es ist keiner mehr im Betrieb, keiner mehr in der Klinik.
Gibt es dafür einen Anlass, eine Begründung?
Der größte und der Hauptgrund war Heimweh am Ende.
Okay.
Also mehr als die Hälfte der Fachkräfte sind alle zurück nach China, in die Heimat, hatten entweder dort Familie, die nicht nachgekommen ist, oder sind auch im deutschen System interkulturell wirklich an Grenzen gestoßen, wo sie gesagt haben, das ist was anderes, ich bin zu weit weg, es ist neu für mich, haben sich nicht so eingefunden, dass es am Ende erfolgreich war.
Sarah, vielleicht noch mal ganz kurz an dich gefragt, wenn ich als Unternehmen jetzt gerade so an dieser Schwelle stehe und sage, oder ich habe auch erkannt, okay, ich muss meinen Blick auch ins Ausland wenden. Wie stelle ich das denn an? Also ich gehe jetzt mal davon aus, man ist so in seinem alltäglichen Personalprozess, man hat seine Automatismen, man weiß, wie seine Recruiting-Prozesse im Inland laufen. Welche Wege stehen mir denn als Unternehmen generell zur Verfügung? Wie kann ich das überhaupt angehen, um diesen Recruiting-Prozess anzuschieben?
Also wie bei jeder Stellenbesetzung geht es natürlich zuerst darum zu überlegen, was suche ich überhaupt, wen suche ich? Und mir tatsächlich auch überlegen, gibt es zum Beispiel ein Land, in dem ich vielleicht besonders rekrutieren möchte, einfach weil ich da schon Erfahrung gesammelt habe, weil ich da sowieso beruflich aktiv bin, weil ich vielleicht auch schon Mitarbeiter da haben, die aus diesem Land kommen. Ja, und dann zu überlegen, wie sind denn überhaupt die Suchwege im Ausland? Also welche Stellenportale, welche Online-Börsen gibt es? Kann ich irgendwie Kontakt mit ausländischen Hochschulen aufnehmen, um dort direkt zum Beispiel junge Absolventen anzusprechen? Es gibt aber auch sehr viele internationale Stellenbörsen, auf denen ich zum Beispiel auch kostenfrei mein Stellengesuch schalten kann. Beispielsweise wäre hier die Stellenbörse von Make It in Germany zu nennen. Ja, dann natürlich auch immer die Frage, ja, in welcher Sprache möchte ich denn tatsächlich mein Stellengesuch veröffentlichen? Selbst wenn ich natürlich Deutschsprachkenntnisse voraussetze, kann es durchaus sinnvoll sein, auch mein Stellengesuch in Englisch oder in der Landessprache zu veröffentlichen, einfach weil ich dann eine höhere Reichweite generieren kann. Ja, aber natürlich, ich glaube, und das ist ein ganz wichtiger Hinweis, auch sich professionelle Hilfe an die Stelle zu holen und dort eben frühzeitig den Kontakt mit der Arbeitsagentur aufzunehmen.
Wie konkret unterstützt ihr das von Seiten der Arbeitsagentur?
Wir können umfassend beraten. Wir kennen uns in diesen Themen aus und können Arbeitgeber, je nachdem, wo sie sich gerade befinden, in diesem Prozess da abholen und für die nächsten Schritte dann mit begleiten.
Das heißt also, ich bin ein, sagen wir mal, kleines Unternehmen, bin ja noch relativ unerfahren. Kann ich einfach beim Arbeitgeberservice Kontakt aufnehmen und sagen, ich könnte mir das gut vorstellen, Arbeitskräfte aus dem Ausland anzuwerben. Können wir uns mal zusammensetzen? Ich brauche Hilfe.
Also über so einen Anruf freuen wir uns immer.
Wunderbar.
Sehr gerne. Und das, was wir dann tun, ist uns gemeinsam die Situation anschauen. Was genau brauchen Sie? Was soll die Person, was beschreibt diese Stelle? Was soll die Person, die kommt, unbedingt können? Wie wichtig sind Deutschkenntnisse? Und ich spinne jetzt mal im IT-Bereich. Da ist Englisch schon ganz oft eine Teil der Unternehmenssprache in dem Bereich. Natürlich sind solche Stellen sehr gut im Ausland zu besetzen oder mit ausländischen Bewerbern. Wir nehmen die Stellenangebote auf, können in den Stellenangeboten nochmal verlinken auf andere Jobbörsen. Die Eurosbörse ist für uns eine, die nicht nur den Weg zu europäischen Fachkräften, die Arbeit suchen in Deutschland, öffnet, sondern auch eben fürs komplette internationale Geschäft.
Ich habe mal gehört, es gibt sowas wie eine Vorrangprüfung. Gibt es das in dem Zusammenhang auch noch? Oder kann ich sagen, gezielt über irgendwelche Wege habe ich gerade ein paar Fachkräfte aus dem Ausland kennengelernt und die würde ich gerne bei mir einstellen. Muss ich das trotzdem noch machen?
Der Weg ist so, dass Sie mit die Ausländerbehörde wird dann, wenn Sie jemanden gefunden haben und sagen, ja, den würde ich gerne einstellen, dann wird die Ausländerbehörde vor Ort eingeschaltet. Die wiederum arbeiten eng mit uns zusammen, schicken dann das jeweilige Gesuch an uns weiter und wir prüfen, haben wir denn andere bevorrechtigte Arbeitskräfte schon auf dem Markt? Passen die Konditionen? Ist das Gehalt, das Sie zahlen wollen, auch das, was tariflich oder vielleicht auch auf anderen Wegen hier in Deutschland schon gesichert ist, passt das, ist das richtig? Und genau in dem Kontext geht dann eben die Prüfung bei uns los und kriegen Sie dann eine entsprechende Rückmeldung wieder über die Ausländerbehörde. Wir beraten aber auch über diesen kompletten Weg, wenn Sie anrufen und das konkreter wird.
Genau, aber vielleicht nochmal zu der konkreten Frage der Vorrangprüfung. Also die gute Nachricht ist natürlich, dass diese Vorrangprüfung mit dem Fachkräfteeinwanderungsgesetz, was jetzt ja vor 2 Jahren genau in Kraft getreten ist, abgeschafft worden ist oder beziehungsweise ausgesetzt worden ist, um es juristisch korrekt zu sagen. Das heißt, dass eben ein Unternehmen sozusagen nicht mehr nachweisen muss, dass es keinen deutschen, dass es keinen europäischen Bewerbenden gibt, der auch für diese Stelle in Frage käme. Also ich denke, das ist zumindest schon mal eine große Erleichterung, die auch im Rahmen des Fachkräfteeinwanderungsgesetzes geschaffen worden ist.
Oh, ich danke dir sehr für die Ergänzung.
Sehr gerne.
Das heißt zusammenfassend, also es führt im Prinzip kein Weg daran vorbei, bei Ihnen, Alice, oder bei dir, Alice, anzurufen und zu sagen, ich habe Folgendes vor, wie gehe ich das denn jetzt an, um einfach da so ein bisschen auf Fuß zu fassen.
Wie soll ich es jetzt richtig sagen? Ich bin so begeistert von meinem Team und dem, was meine Kollegen an der Stelle machen, dass ich nur dazu auffordern kann, hey, ruft uns an, wenn Sie Interesse haben, hier intensiv beraten zu werden und individuell auf Ihre konkrete Situation offenstehende Fragen zu beantwortet zu bekommen, dann rufen Sie da an. Möchte aber eins nicht verhehlen. Nicole, wenn man in bestimmten Branchen unterwegs ist, dann bekommt man als Arbeitgeber auch sehr, sehr viele Angebote von privaten Arbeitsvermittlern.
Genau, das ist ein wichtiges Stichwort. Also als wir mit der Rhein-Sieg-Klinik gesprochen haben, ist genau dieses Thema ja im Schwerpunkt aufgekommen, dass es eben auch diese privaten Vermittlungsagenturen gibt, die zum Beispiel für den Bereich Pflege sehr aktiv unterwegs sind und die Kliniken ansprechen und man da natürlich schon intensiv auch hinschauen muss, A, was kostet mich das, B, wie läuft der Prozess und habe ich am Ende wirklich das Personal, was ich auch brauche. Also ich glaube, da muss man einfach sehr genau hinschauen und sollte schon unterscheiden, gehe ich diesen Prozess mit einer staatlichen Einrichtung, Behörde an oder nutze ich eben private Vermittler, wo ich nicht so genau weiß, hey, die sitzen auf den Philippinen und eigentlich weiß ich nicht, wie die arbeiten.
Ja, ganz genau. Also ich glaube, gerade in dieser Branche gibt es auch viele schwarze Schafe und da ist es wirklich zu gucken, wie ist das qualitative Angebot, was tatsächlich von diesem Vermittler auch angeboten wird. Aber vielleicht nochmal ergänzend auch, also ich kann auch nur bestätigen, dass es auf jeden Fall sinnvoll ist, sich Hilfe vom Jobcenter, von der Arbeitsagentur zu holen. Aber klar, also wenn ich natürlich schon private Kontakte habe, wenn ich natürlich schon durch Kollegen, durch Mitarbeitende, durch berufliche Kontakte natürlich auch schon Personen ins Auge gefasst habe, kann das Ganze natürlich auch relativ unproblematisch, unkompliziert ablaufen. Aber einmal eben kurz beim Arbeitsamt, bei der Arbeitsagentur nachzufragen, kann sicherlich nicht schaden.
Die PWM aus Bergneustadt hat uns zum Beispiel auch geschildert, dass sie diesen Recruiting-Prozess auch speziell fürs Ausland sehr stark über Social-Media-Kanäle gesteuert haben. Das ist sicherlich auch ein Weg, den man nicht vernachlässigen sollte, den man vielleicht nicht ausschließlich wählen sollte, aber der einfach ein wichtiges Instrument ist. Wie würde man sowas denn über Social Media angehen? Sind die Reichweiten da wirklich so hoch, dass man mehr Potenzial abschöpfen kann? Oder sagen Sie oder ihr, erstmal lieber diesen offiziellen Weg und das ergänzend. Was ist hier eine gute Strategie?
Also ich denke, dass die Kombination auf jeden Fall total viel Sinn macht. Also das ist genau das, eben zu gucken, wen spreche ich an, wo sind die Leute, die ich denn gerne ansprechen möchte, unterwegs. Und Social Media, also nicht nur im deutschen Bereich, auch international, nimmt einen immer höheren Stellenwert ein. In einigen Ländern sogar deutlich höher als in Deutschland bereits. Und dementsprechend macht es total Sinn, auch auf Social Media aktiv zu werden und da die Stellengesuche zu streuen.
Würdest du sagen, dass es notwendig ist, wenn ich denn jemanden so am Haken habe, einen potenziellen Bewerber, dass ich zwingend auch in das Land reisen muss, um die Person kennenzulernen? Also wir haben ja jetzt gerade in Pandemiezeiten auch gehört, wir machen alles über Videokonferenzen, das genügt. Es ist natürlich aufwendiger, zum Beispiel nach Bolivien, nach Bosnien oder in welches Land auch immer zu reisen. Ist das erheblich für den Erfolg hinsichtlich auch der Integration, dass man sich vorab schon mal einfach kennenlernt und auch ein bisschen abklopft? Passt das denn für uns? Passen wir gut zusammen?
Also schön wäre es sicherlich, aber ich glaube, es ist nicht notwendig. Also wir haben, glaube ich, auch gerade durch Pandemiezeiten gesehen, dass auch viele Bewerbungsprozesse auch für Inländer rein virtuell stattgefunden haben. Und das Gleiche lässt sich natürlich auch aufs Ausland transportieren. Wichtig ist natürlich, dass ein Kontakt vorher da ist. Es kann natürlich aber auch in Form von Videokonferenzen sein. Ich glaube, viel wichtiger als der ganz persönliche Kontakt, also der haptisch persönliche Kontakt, ist es, dass man einen persönlichen Ansprechpartner hat, dass man persönlich aufgenommen wird, dass Fragen konkret beantwortet worden sind. Und gerade wenn es jetzt im Bereich einer Auslandsrekrutierung um eine Auslandsrekrutierung geht, ist es wichtig, auch abzuklopfen, was die Erwartungen für eine Beschäftigung in Deutschland sind. Also, dass sie tatsächlich übereinstimmen, was das Arbeiten und Leben in Deutschland angeht. Ich glaube, hierauf den Fokus zu setzen, ist noch relevanter, als wirklich einen persönlichen, tatsächlichen Kontakt darzustellen.
Macht das einen Unterschied, ob ein Bewerber, eine Bewerberin aus der EU kommt oder aus dem näheren Umfeld oder aus einem ferneren Drittland? Weil ich denke, es gibt ja sicherlich auch Mentalitätsunterschiede. Muss man da vielleicht noch ein bisschen mehr Fokus drauf legen, wenn jemand, ja, je weiter er wegkommt, desto mehr vielleicht?
Naja, also der eine ganz große Unterschied ist natürlich die rechtliche Perspektive, die da ist. Also im Rahmen der Arbeitnehmerfreizügigkeit dürfen natürlich Europäer in Gesamteuropa beschäftigt werden, ohne dass es jetzt irgendwelche besonderen Rahmenbedingungen bedarf, während aus Drittstaaten natürlich rechtlich gesehen doch einiges mehr zu beachten ist. Klar ist natürlich auch immer eine Mentalitätsfrage vorhanden, aber ich glaube, das ist schwer zu pauschalisieren. Ich glaube, darum geht es eher, das im persönlichen Gespräch festzustellen, wie sehen wirklich Erwartungen aus, wie sehen Wünsche aus, wie sehen die Bedürfnisse des Kandidaten, der Kandidatin aus und die wirklich im Bewerbungsgespräch bestmöglich abzuklopfen.
Wo wir beim Thema Rechtliches sind, das System der dualen Ausbildung und unsere Berufsabschlüsse sind ja nun, sagen wir mal, sehr, sehr eigen in Deutschland. Wie gehen Unternehmen am besten damit um, wenn man jemanden aus dem Ausland beschäftigen möchte und ja, muss erstmal erkennen, kann die Person oder darf die Person überhaupt das, was ich gerne von ihm, von ihr verlange?
Also das ist ein Thema, auf das Sarah, du vielleicht gleich nochmal ganz detailliert eingehen kannst, wenn es darum geht, welche Berufsabschlüsse sind wo anerkannt. Da ist ganz, ganz viel Fachwissen notwendig, um diese Fragen richtig zu beantworten. Es ist nicht überall gleich. Und auch wenn man so denkt, ach Europa, das ist irgendwie alles sehr vertraut und wir zahlen alle mit derselben Währung und so überall das Gleiche. Je nach Beruf kann das völlig unterschiedlich sein. Ich mache mal gerne ein Beispiel. Wir gucken in den Bereich der Erzieher und nach Spanien und stellen fest, oh, das ist ein Studium. Und die Wahrscheinlichkeit, dass jemand, der aus Spanien kommt und als Erzieher in Deutschland arbeiten will, dass das als berufliche Anerkennung läuft, ist sehr, sehr groß, weil die Qualifikation über dem liegt, was wir in Deutschland mit unserem sehr guten dualen Ausbildungssystem hier an der Stelle erwarten würden. Das ist aber von Berufsbild zu Berufsbild unterschiedlich. Und deswegen ist eine gute Vorabberatung sicherlich ein guter Weg, damit man auch weiß, wenn ich jetzt einsteige als Unternehmen in Social Media und mir Gedanken mache, welche Zielländer sind denn für mich besonders interessant, wo möchte ich diese Werbung auch vielleicht geschaltet haben, dann sollte ich im Vorfeld mich fachlich gut beraten lassen, wo es denn ist möglichst kompatibel. Wir hören auch in einem O-Ton, dass in Ländern wie beispielsweise China das Pflegesystem komplett anders läuft. Im medizinischen Bereich ist es da üblich, dass die Familie pflegt und nicht jemand Drittes. Das ist natürlich für das Einstellen einer Pflegekraft gravierend, weil man sowohl demjenigen, der an diesem Beruf Interesse hat, ihn in Deutschland auszuüben, da muss man noch mal tiefer ausholen in einem Vorstellungsgespräch, um Erwartungen klar zu haben. Wie läuft's denn hier in Deutschland? Was ist denn die Rahmenbedingung unserer Arbeit? Und das kann man nicht voraussetzen aus meiner Sicht. Wenn man merkt, dass der andere im Videocall immer nur nickt, dann kann man ja schneller werden. Aber ich finde es wahnsinnig wichtig, hier frühzeitig Erwartungen wirklich miteinander abzustimmen und niemanden ja so ein bisschen mit seinen Vorstellungen allein zu lassen. Dann gibt es nachher eine Riesenenttäuschung und all die Bemühungen, die eingeleitet wurden, waren dann umsonst.
Ja, das absolut. Das ist eben genau bei der Rhein-Sieg-Klinik so gelaufen, du hast es gerade angesprochen. Man hat dort, als man mit diesem Thema begonnen hat, ich glaube 12 Chinesinnen rekrutiert. Und in China ist die Familie für die Pflege und Betreuung zuständig. Bei uns ist das eher nicht der Fall. Es ist eben eher das professionelle Personal. Und genau diese Erwartungen, welche Erwartungen haben wir an euch? Was glaubt ihr, wie es hier läuft? Dies frühzeitig einfach abzuklären, ist wahrscheinlich einer der wichtigsten Punkte. Und von diesen Chinesinnen sind, ich glaube, ein oder zwei Damen geblieben. Der Rest ist wieder nach Hause gegangen, weil es eben einfach nicht gepasst hat. Und man einfach gemerkt hat, das ist nicht die Arbeit, die ich machen möchte oder wie ich es auch kenne.
Und dann gibt es andere Bereiche, da denkt man nicht sofort dran, wie Mexiko zum Beispiel. Die sind uns kulturell sehr nah. Oft christlich orientiert, sodass der Bereich Pflege und Mexiko sehr, sehr gut mit Deutschland und unseren deutschen Werten harmonisiert, weil man eine ähnliche Grundauffassung zu diesem Thema, wie pflegt man, wie geht man mit Menschen um, hat.
Ja, aber hier möchte ich auch nochmal wirklich auf das Kern, die Kernkrux oder so im Rekrutierungsprozess aus dem Ausland hinweisen. Die Menschen kommen nicht nur nach Deutschland, um zu arbeiten, sondern sie kommen auch, um zu leben. Hört sich jetzt vielleicht ganz banal an, aber ist, glaube ich, wirklich ein Kernthema für den Erfolg eines Rekrutierungsprozesses. Und auch hier müssen Unternehmen ansetzen. Wir erleben in der Praxis immer wieder, dass Unternehmen großen Aufwand in die Rekrutierung von internationalen Fachkräften verwenden. Aber wenn sie dann hier sind, die Personen alleine lassen. Und das ist eben genau der Punkt, woran Rekrutierungsprozesse oftmals scheitern. Wichtig ist eben, die neuen Mitarbeitenden wirklich in das Unternehmen einzuführen, aber auch in das soziale Leben in Deutschland und hier wirklich auch Impulse zu setzen. Nur so kann ein Rekrutierungsprozess aus dem Ausland auch langfristig und nachhaltig gelingen.
Die PWM aus Bergneustadt und auch die Rhein-Sieg-Klinik sind in dem Thema schon sehr vorne dabei. Ein ganz großes Stichwort ist da einfach so dieser Themenbereich Mentoring, also vielleicht auch intern im Unternehmen Mitarbeitende zu haben, die die neuen Mitarbeitenden auch an die Hand nehmen und so ein bisschen im Unternehmen, aber auch außerhalb des Unternehmens einfach an die Hand nehmen und auch zeigen, wie läuft es denn hier eigentlich bei uns. Habt ihr Unternehmen, wo das vielleicht ganz anders gelaufen ist, also wo man nicht mit reinen Mentoring-Programmen gearbeitet hat, sondern wo man ganz andere Wege beschritten hat, um das aufzugreifen?
Also ich glaube, Mentoring ist schon ein ganz wichtiger Aspekt. Also wirklich einen konkreten Ansprechpartner, eine Ansprechpartnerin zur Seite zu stellen, die am besten sogar schon in den Bewerbungsprozess integriert ist, also hier auch schon für Rückfragen zur Verfügung stehen kann und dann auch ansetzt, wenn dann die Person auch tatsächlich nach Deutschland gekommen ist. Aber ich glaube, es sind auch andere Punkte noch ganz entscheidend dazu. Wir haben es eben angesprochen, die Abklopfung oder der Erwartungshaltung, also dass die von vornherein ganz klar ist, was erwarte ich und was sind tatsächlich das Realistische, was mich in Deutschland eben erwartet. Also gerade im Pflegebereich sicherlich ein ganz, ganz wichtiges Thema. Aber auch das Thema, und ich glaube, das ist wichtig, ist auch die Belegschaft mitzudenken, die eigene Belegschaft auch hier anzusetzen. Die Beschäftigung von Personen aus dem Ausland kann auch zu Unsicherheiten, zu Ängsten innerhalb der eigenen Stammbelegschaft führen. Und auch hier die nicht einfach wegzureden, sondern wirklich auch ernst zu nehmen, damit da anzusetzen, persönliche Kontakte herzustellen, gemeinschaftliche Events zu starten, um eben einfach den Austausch zwischen neuen internationalen Mitarbeitenden und Stammbelegschaft herzustellen, weil ich glaube, der Kontakt und der Austausch ist einfach das beste Mittel, um hier Vorurteile abzubauen und die Integration zu unterstützen.
Kann man sagen, dass größere Betriebe eher geeignet sind, weil vielleicht schon Landsleute vor Ort sind, oder sind eher kleinere Betriebe besser geeignet, weil es eher ein familiäreres Miteinander ist?
Also da muss ich ganz ehrlich sagen, sowohl als auch, da gibt es überhaupt keinen Unterschied. Wichtig sind die handelnden Akteure vor Ort. Und hören Sie in Ihre Belegschaft rein. Vielleicht wissen Sie ja schon längst, wer ein hohes soziales Engagement hat, wer auch Freude hat, sich mit anderen Kulturen auseinanderzusetzen, und da gerne unterstützt. Es geht so viel Positives von genau diesem Thema aus, weil Vielfalt für uns auch immer Chance bedeutet. Und egal ob kleines oder größeres Unternehmen, ich denke, dass man eine vielfältige Belegschaft haben sollte, um auch den unterschiedlichsten Entwicklungen, Megatrends, die uns alle umgeben, gut dafür gewappnet zu sein und da mitgehen zu können.
Ja, dem kann ich nur hundertprozentig zustimmen. Also genau das ist es. Also wenn wir uns weiterentwickeln wollen, auch als Unternehmen, ist, glaube ich, auch gerade internationale Mitarbeiter können auch der Internationalisierung eines Unternehmens durchaus positiv unterstützen.
Man bringt was mit, ne? Jeder seine eigene kontinuierliche Verbesserung kann besser funktionieren in jedem Unternehmen, wenn man eben diesen Blick aus dem Ausland auch nochmal in die eigenen Prozesse mitnimmt.
Ja, absolut. Eröffnet neue Denkweisen, neue Sichtweisen und kann natürlich auch mit Sprachkompetenz zum Beispiel auch helfen, neue Märkte, neue Kunden zu erschließen.
Wir haben das jetzt alles immer als sehr Markt der Möglichkeiten betrachtet, sehr vorteilhaft. Bisschen provokant gefragt, gibt es auch Situationen oder vielleicht Branchen oder Unternehmen, wo Sie auch eher davon abraten würden? Sagen würden, nimm doch vielleicht eher mal Abstand.
Also wenn das die Geschäftsführung nicht mitträgt, dann würde ich auf jeden Fall ganz stark davon abraten. Also es muss einfach genau das, was wir gerade gesagt haben, ob großes oder kleines Unternehmen, es muss einfach von dem Unternehmen getragen werden. Also wir sehen natürlich, dass die Integration von Personen aus dem Ausland manchmal eben auch eine Schippe extra Arbeit bedarf. Und die muss dann eben auch getragen werden und Unternehmen müssen sich auch bewusst sein, dass sie diese extra Anstrengung tragen müssen, um eben aber eine gut motivierte, gut qualifizierte neue Fachkraft zu bekommen und natürlich auch, nochmal mit Blick auf den Fachkräftemangel, hier auch die Möglichkeit haben, überhaupt noch Mitarbeitende zu finden.
Und das ist aber, glaube ich, genau auch ein Punkt, von dem viele Unternehmen tatsächlich noch abgeschreckt werden. Also A, ich kenne mich in dieser Materie nicht aus. B, wie soll ich die Person dann hier integrieren? Und C, was bedeutet das eigentlich für einen Zeitaufwand für mich? Und ich glaube, der ist definitiv nicht zu unterschätzen. Das muss man vielleicht auch von Anfang an einfach so ganz klar in den Beratungen, die stattfinden, kommunizieren und sagen, hey, ihr müsst euch darauf einstellen, das ist kein gewöhnlicher Rekrutierungsprozess, sondern es ist viel, viel mehr Manpower und Zeit einfach auch notwendig an der Stelle.
Ja, absolut. Aber da, was ist die Alternative letztendlich? Die Alternative ist, eine Vakanz zu haben, eine Stelle unbesetzt zu lassen. Also ich glaube, wir sind gerade erst am Anfang des Fachkräftemangels und es wird sich in den nächsten Jahren, gerade wenn man auf die demografische Entwicklung guckt, sich eher noch verstärken. Und ich glaube, wir müssen einfach da stärker aktiv werden und vielleicht auch nochmal den extra Meter gehen. Und wichtig ist es einfach, sich hier dann natürlich auch frühzeitig qualitative Unterstützung an die Hand zu holen.
Es gibt ja schon einzelne Bereiche, guck mal in den Lagerlogistikbereich, Berufskraftfahrer, das ist ein internationaler Markt und wir sind nicht weit weg davon zu sagen, ein Wettbewerbsvorteil für ein Unternehmen ist, dass es ihm gelingt, die Ware, die es produziert, auch auf die Straße zu bringen. Da ist es keine Frage von, möchte man das, sondern was gibt es denn dann für Alternativen, um die Stellen nachher tatsächlich zu besetzen? Du hast den demografischen Wandel angesprochen. Das, was an Arbeitskräften oder die Zahl der Arbeitskräfte, die jetzt aus dem Bildungssystem den Arbeitgebern zur Verfügung steht, ist zu klein, um den Bedarf zu decken, der dadurch entsteht, dass jetzt die Babyboomer in Rente gehen. Und allein das als ein Trend, demografischer Wandel, ist ein Megatreiber dafür, dass man sich mit internationaler Rekrutierung intensiv auseinandersetzen soll. Mir ist ein Punkt noch sehr wichtig, Selbstklärung. Dass ich als Unternehmen mir frühzeitig die ehrliche Frage stelle, kann ich das? Kann ich wirklich begleiten? Habe ich da jemanden, der sagt, da muss jemand ein Bankkonto haben, ich gehe da mit zur Bank oder ich begleite diesen Online-Prozess, der es ja übrigens überwiegend sein wird. Und ich nehme da auch ein Stück Freizeit mit in die Hand, um jemanden hier willkommen zu heißen und auch sozial zu integrieren. Komme ich bei all diesen Fragen bei, nee, habe ich nicht, nee, kann ich nicht, nee, will ich auch selber nicht raus, ja, dann vielleicht noch ein Momentchen warten und schauen, ob man sich dieses Nein, Nein, Nein auf Dauer auch leisten kann. Aber nicht mit den Rahmenbedingungen jetzt auf Rekrutierung zugehen, das führt zwangsläufig zur Enttäuschung auf allen Seiten.
Vielleicht noch mal ganz kurz zu dem Stichwort, was muss ich überhaupt beachten, wenn es um ausländische Abschlüsse geht? Wir hatten das vorhin schon mal ganz kurz gestreift. Ich habe gerade aus eurem Gespräch herausgehört, du bist da die Expertin dafür. Worauf muss ich als Unternehmen achten? Also wie ist dieser Prozess? Ich glaube, wir können das hier jetzt nicht in der Tiefe besprechen. Das würde wahrscheinlich viel zu weit führen. Dann sitzen wir morgen noch hier. Aber kannst du uns vielleicht mal so ganz grob ein paar Anhaltspunkte geben, worauf man achten muss?
Genau, also vielleicht erstmal die Unterscheidung zwischen reglementierten und nicht reglementierten Berufen. Also dass wir sagen, reglementierte Berufe sind insbesondere Berufe des Gesundheitswesens, wo man quasi eine Anerkennung benötigt, um überhaupt in Deutschland tätig zu werden. Nicht reglementierte Berufe sind Berufe, wo tatsächlich man auch ohne diese Anerkennung in Deutschland beschäftigt werden kann, wenn das Unternehmen letztendlich sozusagen sagt, dass die Qualifikationen ausreichend sind. Nichtsdestotrotz ist es natürlich immer die Frage in einem Rekrutierungsprozess, was kann denn tatsächlich die Person, die ich jetzt aus dem Ausland rekrutiere? Und hier kann dennoch natürlich die Anerkennung der ausländischen Qualifikation eine wichtige Rolle spielen, denn genau in diesem Anerkennungsprozess sehe ich halt schwarz auf weiß sozusagen, inwieweit die Qualifikation, die die Person mitbringt, tatsächlich mit einem deutschen, man spricht hier von Referenzberuf, also von einem vergleichbaren deutschen Ausbildungsberuf, inwieweit diese übereinstimmen. Und das schätzt natürlich auch eben eine gewisse Wertschätzung eben auch, dass sozusagen die Qualifikationen auch anerkannt werden. Wie man den ganzen Prozess jetzt als Unternehmen unterstützen kann, also in der Regel sind die Berufskammern beziehungsweise die freien Träger hierfür verantwortlich für den Anerkennungsprozess. Und hier empfehle ich eben Unternehmen auch hier wieder frühzeitig sich Informationen zu suchen, einfach zu gucken, also unter Anerkennung in Deutschland findet man unter der Website eben auch unter dem Anerkennungsfinder die Möglichkeit, die jeweilige Anerkennungsstelle, die für die Region und die für den Beruf zuständig ist, eben ja ausfindig zu machen. Und ich empfehle, sich hier frühzeitig eben auch zu informieren und dann letztendlich, wie dieser Anerkennungsprozess stattfindet und wie man als Unternehmen den Anerkennungsprozess auch unterstützen kann.
Wenn ich euch beiden jetzt die Frage stellen würde, welche Tipps würdet ihr konkret Unternehmen an die Hand geben, um diesen ganzen Prozess zu starten? Also worauf muss ich achten, worauf lasse ich mich ein? Könnt ihr vielleicht so in wenigen Worten formulieren, was so das Wichtigste ist für den Start? Worauf muss ich achten?
Wie gerade eben schon gesagt, ich mache mir erstmal Gedanken dazu. Kann ich eine Begleitung sicherstellen? Kann ich jemanden wirklich willkommen heißen hier in unseren Bezirken? Wie sieht es mit dem Thema Wohnung aus? Das ist ein knappes Gut und teuer ist es auch. Was kann ich als Unternehmen da tun, um ein Ankommen gut zu ermöglichen, dass jemand auch in der eigenen Wohnung dann gut die ersten Monate, das erste Jahr zurechtkommen kann? Das sind Fragestellungen, die ich immer nach vorne räumen würde. Und dann, ich bin Teamleiterin im Arbeitgeberservice der Agentur für Arbeit, natürlich kommt jetzt der Punkt, an dem ich sage, rufen Sie uns an, lassen Sie sich von uns im Detail beraten.
Klar, das soll auch so sein, dafür seid ihr ja auch da, das ist eure Aufgabe.
Und machen das sehr gerne.
Ja, ich glaube einfach, also nicht sich dem Thema zu widmen, also Spaß zu haben, wäre jetzt daran, wäre vielleicht zu weit gesagt, aber sich irgendwie trauen, dem Thema anzunehmen, zu gucken, ja, welche Unterstützungsangebote gibt es, aber auch, was kann ich als Unternehmen anbieten und vielleicht auch nochmal sich ganz klar zu machen, was bringt es mir und das auch eben der Belegschaft nochmal klar zu machen und diese auch in den ganzen Prozess mitzunehmen.
Vielen Dank für dieses Feedback. Wir würden an dieser Stelle jetzt auch noch mal in die O-Töne von PWM und auch von der Rhein-Sieg-Klinik reinhören. Die haben für uns auch noch mal und für die Zuhörenden ganz praktische Tipps zur Verfügung gestellt, wie man das angehen kann, worauf man sich auch mental so ein Stück weit vorbereiten muss, wie man sich da selber fit macht. Und da einfach noch mal bitte reinhören und vielleicht für sich die wichtigsten Punkte dann mitnehmen.
so wie, wie ich es gemacht habe, der ja auch am Anfang sehr unerfahren war. Ich habe mich das erste Mal mit den Behörden beziehungsweise auch mit der Agentur für Arbeit auseinandergesetzt und gefragt, was gibt es für Möglichkeiten? Gibt es spezifische Plattformen beziehungsweise vielleicht auch Datenbanken, Bewerberpools, wo man drauf zurückgreifen kann? Zum anderen, ja, flexibel, offen sein, neue Wege gehen. Also wirklich versuchen, so ein bisschen von diesem alten Recruiting wegzugehen und zu sagen, okay, ich versuche jetzt wirklich über neue Wege und Medien international Bewerber zu finden.
Seien Sie vorsichtig. Wie gesagt, wir sind auf die Nase gefallen mit ein, zwei Themen. Wir haben daraus gelernt. Das sind Themen, die kann ich nur mitgeben. Seien Sie vorsichtig, wägen Sie gut ab, was Sie wirklich tun wollen. Bleiben Sie transparent und bereiten Sie sich gut vor. Die Vorbereitung ist das A und O. Das heißt, zu wissen, was kommt auf Sie zu. Da kommen nicht einfach Kräfte. Sie bezahlen den Vermittler, die sind dann hier und arbeiten und funktionieren. Das ist es nicht. Das heißt, gucken Sie, dass Sie ein gutes Onboarding haben, dass Sie ein gutes Team haben, das unterstützt und dass die Fachkräfte, die aus dem Ausland kommen, wirklich willkommen heißen. Ja. Der Wohlfühlfaktor ist das Thema, das am Ende wirklich das Erfolgsthema ist.
Ja, dann kommen wir jetzt zum Ende. Ich habe heute gelernt, das Thema ist spannend, vielschichtig. Es sind doch sehr, sehr viele Fragen zu klären. Aber auf der positiven Seite, es gibt auch viele, viele, die einem helfen, ausländische Fachkräfte zu finden. Sei es die Agentur für Arbeit, die Kammern wurden auch erwähnt als ganz wichtige Hilfsorganisationen, wenn man das so sagen darf. Gerne erwähne ich aber auch die Wirtschaftsförderung des Kreises. Wir sind auch gerne Ansprechpartner, natürlich auch im Verbund mit unserem Ausländeramt. Und ich glaube, als Tipp für die regionalen Unternehmen, sprechen Sie doch zuerst mal die Person an, die Sie vielleicht sowieso schon kennen als Beratungsinstitution. Die werden Ihnen gerne weiterhelfen. Noch ein Hinweis, die Interviews, die wir mit den Unternehmen geführt haben, können Sie in voller Länge auch auf unserer Website herunterladen, so eben wie den Podcast. Und ich würde sagen, wir hören uns beim nächsten Podcast wieder. Ich danke unseren Gästen für die tollen Hinweise und sage tschüss.
Herzlichen Dank.
Vielen Dank fürs Kommen und fürs Erzählen. Dankeschön.
Ich danke auch ganz herzlich und mag an der Stelle auch nochmal ein dickes, dickes Dankeschön an Diana Löffler weiterleiten, die mich riesig unterstützt hat, diese Interviews mit den Unternehmen zu führen. Danke an alle.
Tschüss.
Tschüss.
Das war der Podcast der Wirtschaftsförderung Oberberg. Thank you.